Über das Altern zu reden, ist nicht jedermanns Sache und auch nicht jeder Frau's Sache. Doch Cornelia Köhn-Marx schert sich nicht darum. Als Theologin, Pfarrerin und Publizistin geht sie das Thema aktiv an, indem sie Vorträge hält, beispielsweise mit dem Titel Lebenssatt, das Leben satt. Vom guten Abschied nehmen im hohen Alter, so der lange Titel, Frau Köhn-Marx. Bei solchen Veranstaltungen geht es Ihnen um Stichworte wie Dankbarkeit, Lebensfreude, Erinnerungen teilen. Was wollen Sie erreichen?
Zunächst mal, dass Menschen sich tatsächlich daran freuen, dass wir heute gesund älter werden können. Das muss man immer wieder sagen. Wir werden 10 Jahre im Schnitt älter in den letzten 100 Jahren als vorher. Gesünder, gebildeter, kompetenter, organisationsstärker. Wir haben Techniken, die uns ermöglichen, lange alleine zu leben. Also da ist sehr, sehr viel Gutes. Ich glaube mal, viele Menschen in der Welt würden sich freuen, wenn sie wie wir alt werden könnten. Und auch wenn sie wie wir sterben könnten. Wir sterben in der Regel wohlversorgt. Wir können ohne Schmerzen sterben. Wir sehen im Moment ja viele Leute, siehe Syrien, die irgendwo in Kellern auf der Straße ihre Kinder kriegen, wo Kinder auch unter den Bombenhageln sterben. Da geht's uns eigentlich gut. Also zunächst mal sollten wir uns freuen, dass es uns gut geht.
Und das möchten Sie vermitteln? Oder ich meine, viele sind doch dankbar, oder?
Ich glaube, dass viele ein bisschen Sorge dafür haben, dass der Zustand des immer unterwegs sein Könnens, energiegeladen Seins, auch an sich anpassen können, mobil sein können, irgendwann aufhört, dass wir auch mit Grenzen konfrontiert werden. Und dass wir sehr, sehr lange versuchen, das zu überspielen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem. Weil ich glaube, man rechnet heute zwischen 60 und 85 das dritte Lebensalter und von 85 an die sogenannte Hochaltrigkeit. Und wir können auch in der Hochaltrigkeit noch gut leben. Alle Leute denken immer, dann muss man unbedingt pflegebedürftig sein. Das ist nicht der Fall. Das gilt nur für 35%. Oder man ist dann dement. Das ist auch nicht unbedingt der Fall. Auch dann können wir noch gut leben, aber wir müssen auch lernen, unsere Grenzen anzunehmen. Ich habe diesen biblischen Titel aufgenommen, weil das so eine Art von Achtsamkeit vermittelt. Darauf achten, dass unsere Schale wirklich gefüllt wird, dass wir erfüllt werden vom Alter, auch vom Leben, dass wir gesättigt sind mit Welt, das auch genießen zu können und dann auch tatsächlich Abschied nehmen zu können. Und ich glaube, Letzteres ist nicht so ganz einfach.
Das ist ja ein Bild von Abraham, dem Erzvater. Genau. Er starb alt und lebenssatt. Das setzt aber voraus, dass ich als Mensch auch gelebt habe. Oder kann man das Lebenssatte, wenn man zu kurz gekommen ist, im hohen Alter noch nachholen?
Es gibt ja diesen schönen Film Das Beste kommt noch von den 2 alten Männern, die sich da aufmachen, um ihre Bucketlist oder Löffelliste, sagen wir in Deutschland, abzuarbeiten. Also alles Mögliche noch zu sehen und zu erleben. Und im Lauf des Films merken die, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was ich alles abgehakt habe, sondern wie ich mich dabei und wie ich andere erlebe. Ob ich mich mit meinen Ecken und Kanten aussöhnen kann, ob ich vergeben, mich versöhnen kann, in Frieden kommen kann. Das wäre es eigentlich. Und also Abraham wird 175 und interessanterweise Hiob, dieser Mann, der so viel verloren hat und am Ende doch nochmal alles gewinnt, der wird 145. Und auch von dem heißt es, der stirbt lebenssatt. Das heißt, es kann offenbar doch auch sein, dass ich trotz vieler Verluste mich aussöhnen kann. Das wäre für mich dieses Ziel des Lebens, das zu lernen.
Das ist ja ein Begriff, lebenssatt, den haben wir nicht in der Umgangssprache, allenfalls in der Kirche, in der Theologie, genau, oder Diakonie. Wie füllen Sie denn diesen Begriff? Was heißt das denn, Klammer auf, außer dass Sie sagen, versöhnt mit sich selbst, mit der Welt, mit den Menschen, die einen im Leben begleitet haben? Wann ist man lebenssatt? Frau auch.
Ja, genau. Wenn man das, was man durchlebt hat, glaube ich, bewusst nochmal entweder im Augenblick oder auch danach bedenken kann und in der Tat es in Dankbarkeit loslassen kann. Das ist ja eine hohe Kunst. Sich einerseits auszusöhnen und auch die guten Seiten nochmal zu sehen. Und da gibt's ja eine Menge Übungen. Von Glaskugeln bis zu kleinen Zettelchen in irgendwelchen Gefäßen, ja. Und das dann aber auch sagen kann, jetzt ist es gut. Also Johann Sebastian Bach, da gibt es diese Bach-Kantate, ich habe genug. Aber in einem runden Sinne, also nicht so, na, jetzt bin ich satt, sondern es ist einfach genug, so wie wenn ich ein gutes Essen gehabt habe.
Ja. Was war mit den Glaskugeln und mit den Zettelchen? Das ist mir nicht bekannt, das Bild.
Es gibt so dieses schöne Bild, dass ich in einer Tasche Glaskugeln habe und wenn mir was Gutes passiert am Tag, dass ich sie rübernehme in die andere. Kann man auch mit Erbsen machen. Und wenn ich sie am Ende des Tages in so ein Gefäß fülle, das habe ich mal eine Weile gemacht, dann ist es einfach randvoll mit Gutem. Dasselbe kann ich mit guten Erfahrungen machen.
Setzt natürlich voraus, dass man viele Glaskugeln oder viele Erbsen in der Tasche hat.
Genau, ja. Man muss auch bereit sein, sich das bewusst zu machen.
Wer kommt denn zu Ihren Vorträgen zum Thema Alter, Lebenssatz? Sind das Seniorinnen, Senioren? Sind das auch andere Menschen?
Es sind meistens junge Alte, die sogenannten. Also die Leute, die so anfangen, sich mit dem Alter auseinanderzusetzen. Und man muss ja zugeben, das tut man ja nicht so ganz früh. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich mich berufslebenslang eigentlich mit dem Alter auseinandersetzen musste. Nicht als Gemeindepfarrerin ist man gehalten, die Älteren zu besuchen. Jedenfalls war das früher mal so.
Oder auch zu beerdigen.
Zu beerdigen sowieso. Oder in der Diakonie habe ich viel Altenhilfe gemacht. Ich hatte meine Mutter in dem Stift. Und immer habe ich gedacht, es sind die anderen. Also es ist immer die Elterngeneration. Es sind immer die Alten. Bis dass man denkt, das bin ja ich. Das betrifft mich ja, bei mir war das so um die 60 und ich glaube, das geht aber vielen so. Also es sind die jungen Alten.
Haben Sie da eine Marktlücke entdeckt mit diesem Thema?
Ich glaube, es ist dran und ich glaube, es ist vor allen Dingen unter Frauen dran, interessanterweise. Also die Frauen, die heute junge Alte sind, entdecken nochmal wie in 60er, 70er Jahren in der Frauenbewegung diese ganze Power neu. Und es sind auch die, die jetzt versuchen zu sagen, ich muss mich aber nicht irgendwie entsprechend anziehen, sondern ich kann auch nochmal mich sichtbar machen. Das ist ja auch ein großes Thema. Und es gibt einfach noch viel zu tun oder viel weiterzugeben. Und das sind auch die, die sagen, ja, ich bin gerne Großmutter, aber ich will jetzt nicht ewig nur zur Verfügung stehen. Ich will auch meine Freizeit oder mein Ehrenamt oder meine Arbeit so einteilen, wie ich es möchte. Und ich glaube einfach, da ist eine große Bewegung im Gang.
Dann kommt ja vor dem Lebenssatz eigentlich der Lebenshunger.
Ja, vielleicht gibt es immer noch Reste, ganz genau. Und das ist vielleicht auch gut, sich klarzumachen, worauf man noch Hunger hat. Aber vielleicht ist Alter noch so eine Art Dessert, ja? Was Gutes obendrauf. Ist ja nicht selbstverständlich, wie gesagt.
Das ist richtig. Nicht jeder wird alt stirbt im hohen Alter. Sie haben Ihre Gedanken auch in einem Buch zusammengefasst. Es trägt den Titel Älter werden. Noch einmal ist alles offen. Vor knapp einem Jahr erschienen. Ist denn wirklich alles offen? Wir haben jetzt über den Lebenshunger, über die Erlebnisse, die man haben möchte oder sich darstellen im hohen Alter gesprochen. Aber ist wirklich alles offen, wenn Gesundheit oder Kräfte schwinden, wenn das Leben mit zunehmendem Alter beschwerlicher wird oder auch mit der Angst verbunden ist, nicht mehr über seine eigenen Kräfte verfügen zu können?
Also zunächst mal habe ich das so erfahren oder ich glaube auch viele erfahren es so, weil sich einfach nochmal eine Zeit auftut am Anfang des Alterns, die man gestalten kann, für die allermeisten. Viele nutzen das ja dann für Reisen, fürs Schreiben, für solche Aufgaben, Erfahrungen. Und trotzdem muss man natürlich sagen, bei manchen fehlt das Geld und sie müssen gucken, wie sie dann damit zurechtkommen. Es gibt viele Frauen mit kleinen Renten, die das lebenslange Sorgearbeit gemacht haben und dann plötzlich nicht mehr über so viel Geld verfügen wie vorher. Zum Beispiel Geschiedene, Alleinerziehende und so weiter. Und trotzdem auch viele mit Fantasie. Ich habe neulich von einer gelesen, die nimmt sich immer ein halbes Jahr lang mit jemand, den sie im Internet kennenlernt, eine Innenkabine in einem Schiff. Und geht trotz allem auf Kreuzfahrten. Also ein bisschen Fantasie zum alles offen geht schon auch. Und das andere ist, plötzlich kommt man in die Situation, will ich nochmal sagen, dass man nochmal entscheiden kann. Das ist ja was ganz Neues. Also für viele sind nicht mehr die Kinder im Haus. Es gibt die Chance, vielleicht auch nochmal die Wohnung zu wechseln. Der Beruf zwingt nicht mehr bestimmte Funktionen. Das überhaupt wahrzunehmen und sich nicht sozusagen künstlich ans Alte zu halten, das ist schon mal was. Die andere Erfahrung, dass in der Tat Kräfte nachlassen. Und auch damit kann man mit Fantasie umgehen. Ich will mal die Geschichte von Atul Awandil erzählen. Das ist ein indischstämmiger Arzt in Amerika. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Sterblich sein, das ich sehr liebe. Und er erzählt von seinem indischen Großvater. Dieser Großvater ritt immer jeden Tag einmal auf dem Pferd um sein Gelände. Und eines Tages fiel er vom Pferd. Und jetzt würde man in Deutschland sagen, da geht nicht mehr, der muss ins Heim. Und die indische Familie hat gesagt, wir kaufen dem einen Pony. Dann fällt er nicht so tief. Also ich glaube, mit diesem Abschied nehmen und mit diesem Grenzen akzeptieren geht es eigentlich darum zu gucken, vielleicht auch zu lernen alternd, was mir besonders wichtig ist und es dann so anzupassen, dass ich das Allerwichtigste noch kann. Das, glaube ich, kann man über ganz, ganz vieles übertragen. Also ich habe eine Weile gedacht, ich kann nicht mehr reisen, was mache ich denn jetzt? Na, dann ziehe ich direkt zum Bahnhof oder ich hatte einen grauen Star, also was mache ich dann, wenn ich nicht mehr sehen kann? Für mich entsetzliche Vorstellung. Dann dachte ich, naja, Seelsorge muss nicht sehen können. Das geht vielleicht auch hörend. Also das Geheimnis ist, glaube ich, sich auseinandersetzen und gucken, wie kann ich, was mir wichtig ist, in anderer Form leben. Und das, glaube ich, geht sehr lange.
Das muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen geübt haben im Leben.
Das glaube ich auch. Es tut wahrscheinlich ganz gut, ab und an Grenzen gekommen zu sein. Oder es tut vielleicht auch ganz gut, Menschen begegnet zu sein, die das geschafft haben. Und das war eigentlich mein Glück, dass ich vielen begegnet bin, die mit Einschränkungen leben lernen.
Oft haben Themen, über die Frau oder Mann arbeiten, einen biografischen Hintergrund. Nun ist es kein Geheimnis, Frau Köhn-Marx, Sie sind Jahrgang 1952, das kann man auf Ihrer Homepage lesen, also eigentlich im verdienten Ruhestand. Warum gerade dann das Thema Altern, um sich damit auch selbst auseinanderzusetzen?
Ja, wie viele Ruheständler habe ich mit dem Begriff Ruhestand so meine Probleme. Aktiver Jetzt wird dann Ruhestand. Immer von aktivem Ruhestand, von Unruhestand. Ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Ich glaube, wir müssen tatsächlich lernen, ich sage immer entschleunigt weiterzugehen. Also weder der Stand noch die absolute Ruhe, aber etwas mehr reinzulassen von diesem Freiraum, das ist natürlich schon gut. Und das versuche ich auch. Aber die Auseinandersetzung mit Zeitthemen, die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen, mit dem, was das psychologisch bei uns ausmacht, mit dem, was ich dazu theologisch gelernt habe, ich glaube, das werde ich nicht lassen. Also ich sage auch immer, würde man jetzt einen Künstler fragen, ob er nicht mehr malen will, würde man nicht. Warum will man einen Pfarrer fragen, ob er nicht mehr seelsorgen will? Es gibt auch Dinge, die mit dem Alter besser werden, wenn wir sie vielleicht in kleineren Tropfen genießen.
Was natürlich unter Umständen für einen Maurer oder eine Krankenschwester, die hart geschuftet haben im Leben, nicht so leicht ist. Richtig. Die können nicht weiter mauern und können auch keine Betten mehr heben, die Kranke schon gar nicht. Was machen die denn dann?
Zunächst mal, viele, viele Menschen in diesem Alter sind ja noch in Vereinen oder bürgerschaftlich aktiv. Gerade bei diesen sogenannten jungen Alten, ganz viele, davon lebt eigentlich unsere Gesellschaft. Das macht man sich gar nicht klar. Aber wenn Sie mal auf Wahlplakate gucken, so Kommunalwahl, dann sehen Sie, wer meldet sich denn da. Das sind Migranten und das sind Ältere und zunehmend Frauen. Also die, die nicht sozusagen mitten in den absoluten Rush-Hour stehen, die haben dafür Zeit. Wir brauchen die. Das ist so das eine. Und wer schon mal in einem Verein ist, egal welchem, von Feuerwehr bis Sport oder sonst wie, findet da dann auch eine gute Aufgabe. Und viele finden ja natürlich auch in der Familie. Aber manche entdecken auch nochmal ein Hobby. Es gibt viele Kunststudios bei uns, wo Leute doch nochmal malen. Also kurz und gut, ich glaube schon, wenn es gut geht, kriegen wir nochmal Zugang zu dem, was wir uns mal als Kind oder Jugendlicher erhofft haben, als eine Quelle der Freude eigentlich auch.
Mhm. Ihre Erfahrungen aus Kirche, Gemeinde und Diakonie, auf die wir auch noch ausführlicher zu sprechen kommen, bringen Sie ein als Beraterin, als jemand, die Vorträge hält, auch eine eigene Homepage unterhält mit dem Titel Seele und Sorge, also den Begriff Seelsorge aufgesplittet. Cornelia Köhn-Marx, ist der Ruhestand zu früh oder darf es den gar nicht geben dann?
Also persönlich ist es so, dass ich irgendwann so Ende der 50er gedacht habe, jetzt wird es Zeit, mehr Selbstbestimmtes zu tun, was auch damit zu tun hatte, dass ich natürlich in einer kirchlichen Verwaltung tätig war, von der ich das Gefühl hatte, die funktionalisiert mich immer mehr. Also es gibt immer mehr Bürokratie, nicht nur in der Kirche, überall. Und ich muss mal durchatmen und wieder kreativ werden können. Damals dachte ich, ich mache so halbe-halbe. Ist gut, dass ich das nie gemacht habe, weil ich glaube, das geht nicht so gut. Und dann wurde ich krank und diese Krankheit hat mich eigentlich darauf gestoßen, dass jetzt wirklich Zeit ist, aufzuhören. Insofern war das Aufhören Anfang 60 für mich perfekt, weil ich glaube, wenn es später gewesen wäre, hätte ich nicht mehr so viel regenerative Kraft gehabt. Und es war auch natürlich toll, vorher darüber nachgedacht zu haben, was ich nur jedem empfehlen kann, mal rechtzeitig darüber nachzudenken, was danach kommt und nicht bis zu dem Zeitpunkt zu machen, wo man ausgelaugt aufhört. Gesellschaftlich bin ich der Auffassung, dass wir da mehr Variation brauchen. Also es muss natürlich irgendein Alter geben, von dem Rente her berechnet wird. Aber ich glaube, es muss möglich sein, vorher zu gehen oder auch später zu gehen, ohne dass es dafür irgendeine Form von gesellschaftlicher Eingrenzung gibt oder ökonomischer Bestrafung.
Also nicht generell die Rente mit 70.
Genau.
Aber mit 60 auch nicht.
Nee, auch nicht mit 60, sondern irgendwo, lass es 65 sein, ich weiß es nicht, lass es ein mittleres Alter geben, von dem man flexibel gestalten kann. Die Krankenschwester, von der Sie vorhin erzählt haben, die ist vielleicht schon mit 60 kaum noch in der Funktion. Und andere können bis 70 arbeiten. Und warum denn nicht? Es gibt gesellschaftlichen, in denen die Alten sehr, sehr viel beizutragen haben.
Was wollen Sie denn mit Seele und Sorge erreichen oder mit wem wollen Sie auch in Kontakt kommen?
Abgesehen von den Vorträgen, die so zu Alter, zu Ehrenamt auch, zu Inklusion, Familie gehen, habe ich viele Beratungsgruppen in Kirche und Diakonie. Mehr in Diakonie als in Kirche. Da dreht es sich zum Beispiel, zwei diakonische Unternehmen fusionieren und fragen sich, was sie jetzt für eine gemeinsame Leitkultur haben. Und wir reden über Kultur, Werte, Geschichte, Traditionen und die Frage, wie bringen wir die in die Zukunft? Oder ich arbeite mit Mehrgenerationenhaus an der Frage, wie denn das, was sich da abspielt, was meistens doch mit Älteren ist, sich vernetzen kann in der Region mit einem Jugendclub, mit einer Buchhandlung, mit einem Musikverein, mit anderen, sodass tatsächlich ein Mehrgenerationennetz im Ort entsteht. Das heißt, wir machen einen Workshop-Tag, eine Zukunftskonferenz, wir laden andere ein. Das sind so Dinge, die ich gerne mache. Und persönlich ist so, dass ich Leute, die zum Beispiel irgendwo jetzt im Moment in der Kirche arbeiten, in die Diakonie wechseln wollen, berate bei der Frage, was passt denn da? Denn meine Erfahrung, ich bin viel gewechselt zwischen Kirche und Diakonie, die Kulturen sind sehr, sehr verschieden. Und die Frage, wo ich reinpasse und was ich mitbringen muss und was der richtige Platz ist, ist nicht so immer einfach zu beantworten.
Das Älterwerden haben wir schon angesprochen, nicht nur dort, aber meistens im Alter wird auch das Thema Leiden ein Problem oder zumindest ein großes Thema. Können Sie mir als evangelische Pfarrerin und Theologin erklären, warum das Leiden zum Leben dazugehört, wo Gott doch angeblich es gut meint?
Ich glaube, das kann man nicht erklären. Würde ich mich auch weigern zu erklären. Das war eines meiner Studien, Examensthemen. Wozu Kreuz, wozu Leiden? Muss man das, darf man das, kann man das rechtfertigen? Ich glaube, wenn man ehrlich ist, das Beste und Einzige, was man kann, ist im Blick auf das eigene Leiden, im Rückblick vielleicht zu sagen, wozu es gut war. Dann deutet man aber und setzt sich vielleicht auch über den Augenblick hinweg, in dem man mittendrin steckte. Man versucht daraus das Beste für sich zu nehmen. Und nur so kommt man ja vielleicht auch raus. Aber ich habe mir nie angemaßt, über das Leiden anderer zu reden. Und im Blick auf Theologie als Pfarrerin, ich glaube, die einzige Möglichkeit, über dieses Paradox hinwegzukommen, was Sie schildern, ist tatsächlich das Leiden Jesu, von dem wir kaum sagen können, ob es ein aufoktroyiertes oder ein selbstgewähltes ist. Die Bibel sagt das ja mal so, mal so. Und dann sagt die Bibel auch noch, dass Gott das will, dieses Kreuz Jesu in dieser ganzen Sühnetheorie. Und damit tue ich mich wirklich schwer. Aber dass Gott das sieht, dass er verurteilt wird für etwas, was ich für gut halte und was viele für gut hielten, die grenzüberschreitende Liebe und für die Annahme von Menschen, dass er dafür verurteilt wird und dass er selber dazu Ja sagt. Dass Gott das sieht, glaube ich, ist der springende Punkt. Und wenn ich Auferstehung denke, ist ja Karfreitag, dann denke ich, Gott sagt auch Ja zu dem, was Jesus gelebt hat. Und mehr weiter muss man, glaube ich, auch nicht gehen. Dass da das Leiden geschehen ist, ist furchtbar und hat mit unseren Welterfahrungen zu tun. Und zwar wahrscheinlich mit denen, mit denen wir uns vielleicht nie aussöhnen. Also von wegen Lebenssatt, es gibt vielleicht auch Sachen, mit denen söhnen wir uns nicht aus, bevor wir gehen. Und vielleicht ist es richtig.
Sie haben gerade schon das Kreuz angesprochen, das Kreuz Christi, Karfreitag. Das ist ja ein stiller Feiertag, der allgemein in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verliert. Es gibt Initiativen, dass man länger tanzen darf. Ich habe den Eindruck, es ist heute kaum noch vermittelbar, von einem leidenden Gott zu sprechen. Man versucht dann zu erklären, dass Gott im Leid mit dem Menschen solidarisch geworden ist. Reicht das aus zur Erklärung? Oder tröstet das auch?
Das Kreuz Jesu ist das Zeichen. Wenn ich Gott in diesem Kreuz sehen kann oder Gottes Liebe darin sehen kann, dann kann ich glauben, vielleicht glauben, dass ich in diesen Tiefen nicht total alleine bin. Aber das ist natürlich existenziell so. Also für mich, ich hatte als Jugendliche mit 17 meine furchtbare Jugenddepression. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass mich irgendein Blick auf irgendein Kreuz getröstet hätte. Aber ich habe damals ein Gedicht von Dorothee Sölle gelesen. Und die sagt irgendwie, ich kann es jetzt nicht mehr genau zusammenkriegen, aber die sagt, aber ihm will ich es glauben, wer schreit, warum hast du mich verlassen? Und nimmt praktisch den Protest auf und sagt, da ist schon einer, der diesen Protest kennt. Also die sagt nicht, du bist in deinem Leid nicht verlassen, sondern du bist mit deiner Verzweiflung nicht verlassen. Letztendlich sind es alles Versuche zu deuten, dass das, was am Kreuz geschieht, mit Gott und mit mir zu tun hat. Und dass Gott und ich nicht völlig auseinanderfallen, wenn ich denke, ich falle aus der Welt. Die Frage ist einfach, wie ich komme ja nun aus einer protestantischen Tradition. Das heißt zum Beispiel, die Sölle hat mir was bedeutet. Ich hatte diesen Text lange so selbst geschrieben an meinem Kleiderschrank hängen in diesen Jahren. Ob es gelingt, Menschen, die nicht in dieser Tradition stehen, diese Nähe im Leiden zu vermitteln. Und meine Diakonieerfahrung sagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie Menschen erleben in dem Leiden, die ihnen nahe sind.
Pardon, wenn denn Zeit dafür bleibt in der Diakonie?
Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Also richtig, ich habe jetzt auch gerade an Menschen gedacht, die freiwillig als Ärzte Obdachlose begleiten. Und es ist ja so, dass Diakonie für mich jedenfalls sich leider stark aufspaltet in eine eher zivilgesellschaftliche Bewegung, wie sie in den Anfängen war. In der Bahnhofsmission, im Kältebus, in anderen Stellen, in Sorgenetzen für Ältere auch. Ja, in die Sozial- und Gesundheitsbranche, die in der Zeitung unter Wirtschaft firmiert. Wenn man wissen will, was jetzt gerade gesundheitspolitisch gedacht wird, dann muss man bei Wirtschaft nachgucken. Und schon das stört mich, weil ich glaube, da ist was wirklich gekippt. Wir machen Dienstleistungen und Produkte und das schadet tendenziell nicht nur den Patienten, sondern leider auch den Pflegenden oder den Ärzten.
Da möchte ich gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Geboren wurden Sie, Cornelia Köhn-Marx, 1952 in Reit, damals noch eine eigenständige Stadt. Heute gehört sie zu Mönchengladbach, für manche nur durch den Fußballclub bekannt. Dort waren Sie nach dem Studium von 1977 bis 1990 zunächst Vikarin, dann Pfarrerin. Später waren Sie in Düsseldorf im Kirchenamt aktiv. Wie viel Niederrhein steckt in Ihnen, wo Sie doch heute in der Nähe von Hannover leben?
In mir steckt das Rheinisch-Bergische, beides eigentlich. Ich bin ein Kind gewesen in Neviges, zur Schule gegangen in Wuppertal. Ich liebe diese bergischen Fachwerkhäuser mit den grünen Türen und Schlachläden. Immer wenn ich die sehe, bin ich irgendwie zu Hause. Und am Niederrhein liebe ich die Weite, die Pappeln, die Flüsse, also Rhein und Niers und so weiter, auch das. Ich glaube, ich bin tatsächlich Rheinisch-Bergisch. Also so dieses etwas Sture und dieses etwas Lustige. Und ich merke erst wieder diese alte Heimat, wenn ich mal da bin. Ansonsten fühle ich mich in Hannover wohl.
Warum sind Sie Pfarrerin geworden? Gab es einen speziellen Anstoß, einen Impuls, dass Sie gesagt haben, das mache ich? Ich meine, damals war ja Pfarrerin auch noch nicht ganz so gewöhnlich, ne?
Stimmt, das habe ich erst später gemerkt. Also als ich angefangen habe zu studieren, 1971, gab es noch keine vollgleichberechtigte Teilhabe im Pfarramt. Habe ich mir überhaupt nie drüber Gedanken gemacht. Ich dachte, das wäre selbstverständlich, dass das kommt. Ich komme aus einem Pfarrhaus. Ich glaube, deswegen bin ich Pfarrerin geworden. Ist auch nicht ungewöhnlich. In der Zeit noch nicht ungewöhnlich. Also die Theologie war eigentlich die Atmosphäre, die Methode, die Wissenschaft auch, in der ich denken gelernt habe. Das klingt jetzt komisch, aber an unserem Mittagstisch wurde einfach immer historisch, politisch, theologisch argumentiert. Und mich damit auseinandersetzen zu können, war für mich ein Stück Emanzipation, also insofern vielleicht doch die Frauenrolle und deswegen wichtig. Wobei ich habe dann ja auch Germanistik und Geschichte studiert und ich glaube, es war nicht nur die Theologie, es war Zeitdeutung in theologischen Vokabeln. Heute würde vielleicht so jemand wie ich Philosophie studiert haben, aber ich liebe an der Theologie dennoch das Nachdenken über Rituale, das Nachdenken über Religionen und das hätte ich vielleicht doch nirgendwo so gehabt.
Quartierslein haben Sie schon angesprochen. Sie selber haben in jungen Pfarrerinnensjahren einen Gemeindeladen mitten in der Fußgängerzone gegründet. Ich weiß nicht, ob es der erste bundesweit war. War es das?
War einer der ersten, ja. Mhm.
Warum haben Sie das gemacht?
Erstmal habe ich gelernt von Ernst Lange. Der hat nämlich so einen Laden in Berlin gemacht, schon in den 60er Jahren.
Und Ernst Lange ist ein Theologe, ne?
Ein Theologe, den ich sehr verehre, genau. Der hat sehr gut überlegt, finde ich, wie wir in dieser Gesellschaft und Welt auch als Christen in der Minderheit unseren Glauben aktiv leben und gestalten. Er hat gesagt, wir brauchen gar nicht so viel Kirchenbetrieb. Wir brauchen nur Leute, die in der Lage sind, mitten in allen anderen Betrieben Christ zu sein. Und was können wir dafür tun? Und dafür hat er diese Ladenkirche in Spandau gegründet. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Er war ein Freund meiner Eltern, war die gleiche Generation. Hat sich leider das Leben genommen. Auch das hat mich sehr beschäftigt. Ein Ökumeniker, der übrigens auch später mal in der EKD war, um noch was zu Ernst Lange zu sagen, Studiengruppe, Zukunftsfragen. Naja, ich bin ihm nachgeeifert, habe dieses Ladenlokal, das war ein Gemüseladen, wo viele Leute immer ganz selbstverständlich hinkamen, den wir gemietet haben, steht immer noch als Kirchengemeinde aufgemacht. Ja, wir haben versucht, Kirche und Diakonie zusammenzubringen an dem Punkt. Wir hatten das Gefühl, unsere sogenannte Gruppengemeinde hat sich erschöpft. Also wenn da 250 Leute kommen zu irgendwas und sie haben insgesamt 2500, mehr werden nicht aktiv. Die anderen kommen zu Anlässen. Aber viele dieser Leute hatten diakonische Hilfen bei uns bekommen. Warum kamen die nicht? Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht so wichtig, ob die alle zur Kirche kommen. Wichtig ist, dass wir die irgendwo sehen können. In diesem Laden gab es eine Bibliothek, es gab Cafés, es gab Bildungsangebote, es gab eine Kleiderkammer, viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und vor allen Dingen haben die Leute sehr viel selber gemacht. Und ich habe Leute da getroffen, die ich nie im Gemeindehaus getroffen hätte. Das war für mich eine Offenbarung. Und das ist auch ein Sprung, von da aus weiter in die Diakonie zu gehen.
Ein anderes Highlight in Ihrer Karriere war die Kampagne Misch dich ein. Worum ging es da? Wollten Sie ein bisschen Revoluzertum spielen?
wollte ich wahrscheinlich immer mal, wie gesagt, also ich komme ja aus so einer Familie, in der Kirchenreform relativ oben stand, aber eigentlich ging es darum, Leute zu gewinnen, die Christen sind, ohne viel mit der Kirche zu tun zu haben, von denen wir hören wollten, wie Kirche sich entwickeln sollte, was ihnen fehlt, wo sie gerne sich engagieren würden. Und das war eine sehr breite Kampagne, zunächst mal mit Plakaten und dann eben auch mit Zukunftswerkstätten und Gesprächen und so weiter. Und ich habe so im Rückblick gemerkt, dass Themen wie, also im Gemeindeladen stand, mach dich auf, lass dich ein. Diese Kampagne hieß, misch dich ein. Eine Kampagne zum Buß- und Bettag, als der abgeschafft wurde, die wir mal im Rheinland gemacht haben, hieß, Kirche bricht auf. Und ich glaube, das ist einfach die Haltung, um die es mir ging. Ja.
Steckt auch ganz viel Bewegung dahinter, hinter diesen Begriffen.
Ja, sich öffnen, sich bewegen, sich einlassen auch. Ich glaube, zu meinen größten Sorgen, auch im Blick auf die Kirchenentwicklung im Moment, gehört es, die Kirche sich, wie soll ich mal sagen, zu einem gesellschaftlichen Kultusverein abschließt und sich ja eigentlich ihre Kräfte überhaupt nicht nutzt, um Menschen zu helfen, mit Gegenwartsfragen klarzukommen.
Dabei war doch gerade das Reformationsjubiläum, von dem alle sagen, wenn man auf die Straße geht und den Menschen begegnet, dann gibt es großes Interesse. Bloß der Aufwand ist höchstwahrscheinlich so groß.
Es gab Interesse. Es war übrigens auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein kirchliches Logo, also in diesem Fall das Luther-Logo, sich bis in den letzten Gemeindebrief durchgesetzt hat. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Das war schon alleine ein Erfolg. Also dass Kirche Gesamtgefühl bekommen hat. Und ich glaube schon auch, dass sowas da ist wie eine Erinnerung daran, dass evangelisch sein für viele zu ihrer Kultur gehört. Würde ich jetzt auch nicht kleinreden. Ich erlebe das im Moment in Niedersachsen, weil es im Norden ja diese Kampagne um die Frage Reformationstag als Feiertag gibt. Und viele Leute sagen einfach, na, das gehört doch zu uns. Das hat doch jetzt nicht so viel mit dem Verein Kirche zu tun. Das finde ich in Ordnung, weil tatsächlich Reformation ist unsere Geschichte. Und wenn so ein Bewusstsein besteht, dass unsere Geschichte mit einer Gestalt von Religion, Theologie, Kirche zu tun hat, dass uns das geprägt hat, dann ist das schon eine ganze Menge. Weil von da aus kann man auch erinnern an bestimmte Haltungen. Zum Beispiel, was wir Priestertum aller nennen in der Kirche. Das heißt, dass jeder sich engagiert für Bildung, für Diakonie, für andere. Das prägt ja das Land. Das finde ich wichtig. In die Richtung könnte es gehen. Mir haben am besten bei diesem Jubiläum eigentlich die Kunstaktionen gefallen, weil die am offensten waren.
Wo wirklich jeder.
Und am kritischsten, ja. Da sehen Sie wieder diese Haltung.
Ja. Cornelia Köhn-Marx, Sie haben ab 1990 nach Ihrer Pfarrertätigkeit verschiedene Aufgaben und leitende Funktionen wahrgenommen, sowohl in Ihrer rheinischen Landeskirche als auch im Kirchenamt der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, nämlich in Hannover. Was hat Sie dabei besonders geprägt oder was ist Ihnen wichtig, vielleicht sogar heute noch sehr wichtig?
Ja, mir ist wichtig, die Haltung, vielleicht passt das jetzt ganz gut zur Reformation, dass das Soziale nicht nur ein Geschäft und nicht nur ein politischer Streit, das ist es auch, sondern eine menschliche, eine Kultur ist, die Zeit braucht. Es braucht Professionalität, es braucht Geld, es braucht alles, aber es braucht Zeit und es braucht Halt. Ich bin tatsächlich sehr geprägt durch die Zeit in Kaiserswerth als einerseits Vorstand des Unternehmens mit 2000 Mitarbeitern damals und andererseits Vorsteherin dieser alten Diakonissen- und Schwesternschaft. Sie können sich vorstellen, das ist eine unglaubliche Spannung gewesen zwischen der Tradition der Schwesternschaft und der geschäftlich organisierten Diakonie. Und immer mit der Frage für bestimmte Prozesse, was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus für Erziehung? Was lernen wir aus unserer Geschichte für Pflege, fürs Sterben und so weiter? Das hat mich sehr geprägt und das hat mich natürlich auch in der Zeit geprägt, in der ich bei der EKD für Sozialpolitik zuständig war. Wie kann es uns gelingen, diese Stimme der Tradition, diese Stimme der Freiheit auch, des Engagements, da wieder mit hineinzubringen, statt nur Argumente hin und her zu schieben. Im Moment beschäftigt mich zum Beispiel die Frage nach den Tafeln, wie viele Menschen, ja. Und man kann das so und so rumdeuten. Also man kann jetzt über die Höhe der Hartz-IV-Sätze reden. Das ist immer richtig und nötig. Aber man kann auch darüber reden, ob es um Mildtätigkeit oder um Gerechtigkeit geht. Und man kann auch darüber reden, wo die Netze sind, was Sicherungssysteme sind, ob die noch stimmen oder schon überholt sind und ob wir vielleicht neue Sicherungssysteme brauchen. Also Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Was ist mit einer Absicherung, Grundsicherung in der Rente? Was ist mit einer Grundsicherung für Kinder? Also brauchen wir vielleicht neue Grundsicherungen, die unabhängig von Arbeit sind und unabhängig von Leistung. Unser gesamtes System ist auf Arbeit und Äquivalenz beruhend und vielleicht stimmt es einfach nicht mehr. Und dass wir uns als Kirche eine Stimme nehmen, um nochmal wirklich auch mit Abstand und aus unserer Geschichte kritisch auf die Zeit zu gucken, die wir ja mitgestaltet haben, Ja, das finde ich wichtig. Und ich glaube, vielleicht ein bisschen durch das Wechseln zwischen zum Beispiel Kaiserswerth Unternehmensverantwortung und EKD Politikverantwortung für Kirche. Ich habe öfter die Perspektive gewechselt und vielleicht hilft das ab und an mal 3 Schritte zurückzutreten und zu gucken, wo kommen wir her und was haben wir überhaupt zu sagen. Vielleicht haben mich die Perspektivwechsel also am meisten geprägt. Also ich habe immer versucht, in der einen Welt die andere zum Klingen zu bringen und freue mich immer, wenn die Zuordnungen, die Menschen machen, dann so oft gar nicht stimmen. Also komme ich jetzt von Kirche oder komme ich von Diakonie? Nein, nein, ich komme von Seele und Sorge. Das finde ich ja ganz schön.
Wir haben schon angesprochen, Diakonie ist heute nicht allein das selbstlose Helfen und Handeln, sondern vielmehr ein unternehmerisches Handeln in einem umkämpften Sozialmarkt. Können da Kirche und ihre Diakonie eigentlich ihrem Auftrag, sich dem Nächsten zuzuwenden, noch uneingeschränkt erfüllen, wenn es um Ökonomie geht?
Nein, oft nicht, aber das betrifft ja dann nicht nur uns. Also das betrifft dann eben auch das Rote Kreuz, die AWO oder die Caritas. Und das ist mir erstmal wichtig zu sagen, weil nämlich dann oft der Umkehrschluss kommt, also sollen wir uns daraus zurückziehen. Der ist auch nicht ganz falsch. Ich habe immer den Gründer von Kaiserswerth, Theodor Fliedner, bewundert, der gesagt hat, wenn es in den Häusern, wo ich Schwestern hinschicke, nicht sauber ist oder wenn die nicht genug Zeit für Urlaub haben, ziehe ich die zurück. Und damit hat er allerdings politischen Druck ausgeübt, weil die wollten ihn haben. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was das Diakonische Werk dazu sagen würde, aber wir könnten mehr politischen Druck ausüben. Denn wir haben noch immer viele, viele Einrichtungen. Und wenn ich an die Entgelte für Pflegende denke, insbesondere für Altenpflege und die Rahmenbedingungen der Pflege, dann finde ich, wir müssen da noch viel aktiver sein und nicht so sehr uns abhängig fühlen, sondern noch stark in der Gesellschaft. Denn also wie gesagt, wir können es oft nicht, aber es betrifft nicht nur uns. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass viele die Pflege lieben und doch viel zu früh aus der Pflege rausgeben, weil sie genau das nicht können, wofür sie angetreten sind. Nämlich Menschen zu sehen, zu berühren, Zeit zu haben.
Stichwort Pflege. Es gibt ja ein wichtiges Signal der neuen Bundesregierung, der GroKo. Eine bessere Bezahlung von Kranken- und Altenpflegern, dazu ein Sofortprogramm für 8000 neue Pflegekräfte und Fachkräfte. Hilft das, dem Mangel in der Pflege zu begegnen?
Nein, das ist viel zu wenig. Also 8000 Kräfte ist, wird ja auch immer wieder vorgerechnet, irgendwie 3/4 pro Einrichtung, viel, viel zu wenig. Natürlich würden jetzt sofort die andere Seite sagen, ja, aber es gibt ja auch nicht mehr. Wir schöpfen schon alles ab aus Osteuropa und so weiter, das stimmt. Aber ich würde sagen, ich begegne zu viel jungen Leuten, die sagen, das ist kein anerkannter Beruf und schlecht bezahlt. Sonst würde ich es ja machen. Fakt ist, bis heute verdienen Altenpflegerinnen schlechter als Krankenschwestern. Das heißt, in unserer inneren Skala ist Medizin ganz oben und Alte sind ganz unten. Das geht eigentlich gar nicht. Wir sind dabei, ja, die Ausbildung zu integrieren. Und das heißt, wir müssen auch die Bezahlung integrieren. Das steht aus und wird auch ordentlich kosten müssen. Und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, das gehört zur anderen Seite meiner Beschäftigung mit dem Alter, dass wir in der Gesellschaft umsteuern müssen, wenn wir nicht wollen, dass wir die Alten wirklich exkludieren, also die Pflegebedürftigen oder Dementen exkludieren. Das bedeutet, wenn es nicht mehr möglich ist und auch nicht gewollt und wahrscheinlich auch nicht richtig, dass Frauen sozusagen abgeordnet werden, um unkostenlose Sorgearbeit zu leisten. Also wenn wir wollen, dass Männer und Frauen, und die meisten wollen das, Arbeit und Sorge verbinden, nicht mit 100% Arbeit, aber Arbeit und Sorge verbinden, dann werden wir für die professionelle Sorge, die auch noch nötig ist, Geld umschichten müssen. Und übrigens auch, damit junge Leute Arbeit und Sorge anders teilen können, Geld umschichten müssen. Und das bedeutet letztendlich, nochmal zum Stichwort Ökonomie, dieser Ökonomisierung des Lebens zu widerstehen, also des ganzen Lebens und zu sagen, die Menschlichkeit gegenüber Kindern, Älteren, Menschen mit Behinderungen, die muss uns etwas kosten. Das können wir nicht alles in professionelle Pflege stecken, das muss auch in private Pflege gehen. Aber wenn signalisiert wird, dass das der Gesellschaft was wert ist und dass das nicht in irgendeiner Form hinter verschlossenen Türen verschwinden muss, dann, glaube ich, wird es uns allen besser gehen. Dann würden wir übrigens auch lieber älter werden.
Wer soll sich denn darum kümmern? Der Gesundheitsminister hat die Kassen im Rücken, der Sozialminister oder die Sozialministerin, Familienministerin, auch Lobbyverbände, die sagen, wer soll das alles bezahlen? Dann die Unternehmen, die Arbeitskräfte brauchen und sagen, wir können nicht so flexibel sein, wie sich das manche Gewerkschaften wünschen und dafür gerade auch gestreikt haben.
IGM, ja.
Wie soll es gehen?
Ja, aber ich glaube, da sind wir wieder beim Punkt. Erstens das gesamte Thema Gesundheit und Pflege und alles, was damit an Versicherungsleistungen zusammenhängt, liegt in verschiedensten Ministerien. Von Gesundheit über Arbeit, über Familie, Soziales, jeder macht seine Pläne.
Bis hin zur Wirtschaft.
Ich habe das oft genug erlebt, diese Pläne sind nicht unbedingt abgestimmt. Wie in vielem nicht, auch nicht im Ehrenamt oder in vielen Fällen. Das ist das eine. Das zweite ist aus meiner Sicht, dass sich da in der Tat eine Grenze in unseren auf Arbeit, und zwar männliche Vollerwerbstätigkeit ausgerichteten Sozialsystemen zeigt. Eben mit diesem Äquivalenzprinzip. Jemand zahlt ein und der bekommt für Frauen und Kinder raus. Und natürlich ist dann eine Grenze erreicht, um zum Beispiel Pflegeleistungen zu zahlen. Ja, der Buß- und Bettag, das ist ja das Thema, wurde damals deswegen auch abgeschafft. Und ich glaube, wir müssen dieses System verändern und solche großen Systemveränderungen, also zum Beispiel für eine Grundrente sorgen und dafür sorgen, dass Leute, wenn sie Erziehungs- oder Pflegezeit haben, 30 Stunden arbeiten können. Ich denke nicht, dass das die Wirtschaft bezahlen muss. Ich denke, das ist eine Steuerleistung. Aber um das zu schaffen, müssen wir bereit sein, unser System zu verändern. Und der erste Schritt ist, glaube ich, dass wir überhaupt mal hingucken, wer sozusagen nicht im Rush-Hour-Business steckt und dass diese Menschen, jetzt sage ich mal, pflegende Angehörige, Mütter von Kindern, Väter von Kindern, das fand ich so toll bei der IG Metall, dass die sich bemerkbar machen, dass da was fehlt in unserer Gesellschaft. Wenn sowas passiert, dann sind wir einen Schritt voran. Es gibt jetzt die ersten Netzwerke pflegender Angehörige. Diese Leute haben sich ganz lange geschämt, ja, so wie Rabenmütter oder Rabentöchter. Und wenn wir dieses Denken nicht verändern, dann können wir die Systeme nicht verändern, also die Versicherungssysteme. Und solange sie so sind, wie sie sind, besteht genau diese Gefahr, dass aussortiert wird und schlecht bezahlt wird, was mit Sorgearbeit zu tun hat.
Es gibt ja viele, die sprechen auch von einer Spaltung der Gesellschaft, hier die Starken und Reichen, genau. Dort die Armen und Abgehängten. Teilen Sie diese Perspektive auf unser Zusammenleben?
Ja, wobei Gott sei Dank, sag ich mal, es sind ja nicht nur die Armen, sondern die Spaltung geht ja viel weiter. Also Bildungsgewinner, Verlierer, Autochtone, Zugewanderte, wir können das durch vieles durchdeklinieren. Und wenn man dann auf die Städte geht, dann sieht man diese entsprechenden Ghettos und Viertel. Und man sieht übrigens auch, die einen bewegen sich freiwillig und die anderen bewegen sich unfreiwillig, weil sie nämlich da, wo die Mieten hochgehen, nicht mehr bleiben können. Also insofern gibt es diese Spaltung, aber es gibt auch das andere. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung des Freiwilligenservice der Bundesregierung, die sagt, ein Viertel der Leute, und das finde ich viel, kümmern sich um ihre Nachbarschaft. Und zwar interessanterweise, das finde ich total toll, werde ich immer gefragt, ob es stimmt, mehr Männer als Frauen, mehr Junge als Alte. Es gibt natürlich doch viele junge Leute, die freiwillige Jahre machen. Es gibt natürlich doch all die Wohngemeinschaften, die Mehrgenerationenhäuser, diese Quartiersläden. Ich neige dazu, auch diese Aufbrüche zu sehen. Also, dass wir nicht nur gucken, ja, da gibt es Bruchlinien. Ich glaube, das fängt mit der Stadtplanung an, gemischte Quartiere. Das fängt mit neuen Konzepten von Wohnen an. Das geht weiter über neue Begegnungsmöglichkeiten. Und da, glaube ich übrigens, haben die Kirchen eine riesige Aufgabe. Und mein Eindruck ist, dass es einige jetzt verstehen. Also ich bin neulich in Emmending gewesen zu einem Tag über sorgende Gemeinschaften und Quartiersentwicklung. Ging um Ältere, aber ging eben auch um Gemeinden und Kirchen. Und da sagten einige, na ja, ehe wir unser Gemeindehaus aufgehen im Dorf X, und das ist vielleicht der letzte öffentliche Raum, überlegen wir doch nochmal, wer von den Vereinen, von den Verbänden, von den Handwerkern da einziehen könnte, sodass wir was zusammen machen und den auch aufrechthalten. Also es gibt eine Menge Kirchengemeinden im Moment, die aufhören sozusagen nur in Fusion, Struktur und Ökonomie zu denken, was jetzt im Moment dran ist, und fragen, was kann ich wieder im öffentlichen Leben sein? Insofern, ich neige dazu, auf diese Hoffnungsaspekte zu schauen.
Wobei die ja auch nicht ganz einfach sind. Das Ehrenamt ist das eine, da gibt es meistens so eine Pioniersituation. Mann tut etwas, Frau tut etwas, ja. Die Gemeinschaft setzt sich für andere ein. Und dann muss es aber auch ein Stückchen professioneller werden, wenn es helfen soll. Und dann ist das Geld nicht da und die Fördermittel auch nicht.
Naja, also ich sage immer, sorgende Gemeinschaften brauchen Sorgestrukturen, sonst geht's nicht. Ne? Also sie brauchen Räume, sie brauchen ein Hauptamt, sie brauchen auch eine Kommune, die bereit ist, das zu steuern. Und übrigens brauchen sie auch eine andere Pflegesituation. Wir brauchen nämlich irgendwann mal Quartierspflege. Das gehört auch zu dem Thema. Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite, wer hat denn so viel? Also wenn wir Kirche mal als Ehrenamtsorganisation verstehen würden, sie ist ja auch Amtskirche noch immer, dann muss man sagen, wer hat so viel Hauptamtliche wie Kirche? Kein Sportverein, kein Kulturverein, kein niemand. Vielleicht müssen wir einfach mal überlegen, wie die jetzt weniger werdenden Hauptamtlichen, die wir haben, sich selber verstehen im Blick auf das Ehrenamt. Ob sie es stützen, ob sie es fördern, ob sie es nur als, wie soll ich sagen, Lückenbüßer für weniger Hauptamtliche empfinden. Was passiert da? Und ich kenne auch eine Menge Orte, wo es gelungen ist, aus wenig viel zu machen. Also ich nehme mal einen Ort im Rheinland, Leverkusen-Burscheid. Die haben angefangen, Sorgenetze aufzubauen für Ältere mit einer Viertelkraft in einem Diakonie-Altenheim. Die Stadt hatte kein Geld, die Stadt hat einfach nur Flyer gedruckt. Jede Initiative, die haben zusammen eine Website gemacht, hat sich eingebracht. Und am Ende haben sie Europamittel gekriegt. Und jetzt sind sie richtig starkes Sorgenetz. Das heißt, diese Viertelkraft in dem Altenheim war offensichtlich genug, um zu überlegen, was können wir aus dem Wenigen machen.
Kann das sein, dass die Politik, sowohl die Lokal-, aber zumindest die Landes- und die Bundespolitik, das gar nicht mitbekommt und wir zu wenig über solche Initiativen reden?
Ja, ich fürchte,
oder die so viel zu tun haben, dass sie auch gar nicht selber reden können?
Ja, ich fürchte, das kann alles sein. Also mir war das immer sehr wichtig, hängt wahrscheinlich mit meinem Gemeindeveramt am Anfang zusammen, dass ich irgendwie vor Ort gucke, was läuft. Und das ist auch das, was mir jetzt ganz viel Spaß macht. Tatsächlich hat man so viel zu tun in all diesen Ämtern und Verwaltungen, dass man auch gut seine Zeit am Schreibtisch verbringen könnte mit Vorlagen und Berichten und frag mich nicht, ja. Also von daher glaube ich, ja, das kann sein. Was für die evangelische Kirche gilt, gilt mit Sicherheit für die Politik. Und man muss sich ja sehr viel auf genau diesen Ebenen austauschen. Und meine Erfahrung ist, Bundespolitik ist anders, also ich habe mich auf allen Ebenen bewegt, ist anders als Landespolitik, ist anders als Kommunalpolitik. Nicht nur die Begriffe, sondern die verbindenden Netzwerke sind andere. Die Arten, zu Kompromissen zu finden, sind andere. Und in der Bundespolitik wird viel gestritten, um sich zu profilieren. Und je weiter sie runterkommen, wird hoffentlich auch geguckt, was können wir zusammen machen, denn morgen sehen wir uns ja auch noch. Also ich würde viel dafür geben, wenn Kommunalpolitik viel mehr Beachtung kriegt, viel stärker wird. Auch wenn Leute viel mehr geachtet werden, die sich da engagieren, das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Und wenn Kirche auch wieder wahrnimmt, dass sie ein Teil davon ist und nicht irgendwie nur Kultur, sondern ein Teil von zum Beispiel Quartiersentwicklung, das gefällt mir sehr. Und ich glaube in der Tat, da ist zu wenig Zeit. Wenn ich früher vom Amt aus mal irgendwo war, habe ich nie weiterverfolgen können, was daraus wird. Und das ist jetzt schönerweise anders. Ich kann meinen Kunden weiterfolgen und umgekehrt.
Es gab mal die Kampagne oder gibt immer noch Kirche findet statt. Ja. Stadt am Ende mit DT geschrieben.
Genau.
Also die Kirche kommt in die Stadt.
Ja.
Entwickelt sich im Quartier, entwickelt das Quartier mit, schaut, wo gibt es neue Möglichkeiten der Begegnung, des sozialen Engagements, aber auch des Glaubens. Bei Ihnen, Frau Köhn-Marx, habe ich entdeckt, dass Sie diakonische Pilgerreisen anbieten. Pilgern ist eigentlich was Katholisches, sagen zumindest viele. Manche sagen, das ist auch was Protestantisches, den Streit brauchen wir jetzt nicht. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff diakonische Pilgerreisen?
Ja, es gibt so wunderbare diakonische Orte. Und ich bin eigentlich dabei, diese für andere Leute zu erschließen. Also diese diakonische Tradition, die so wenig zu tun hat mit dem sozusagen ökonomisiert Professionellen, obwohl auch das da entwickelt wurde, aber die doch immer noch zu tun hat mit Ruhe, mit Heilung, mit Begegnung. Und solche Orte finden sich eben in Kaiserswerth, wo ich lange war, aber die finden sich in Neuendettelsau, in Bethel, im Rauen Haus, um mal die ganz alten Einrichtungen zu nehmen, wo man noch was ahnen kann von einer langen Geschichte. Mir geht es eigentlich darum, an diese Orte zurückzugehen, weil ich finde, es sind heilende Orte. Das meine ich mit Pilgerreisen. Es sind heilende Orte, wo ich entdecken kann, wie Menschen für Menschen da sein können. Und in Kaiserswerth zum Beispiel diese Pflegetradition entdecken. Darum geht's mir, aber nicht romantisch, sondern schon auch so zu gucken, wie sieht das denn heute in der Notaufnahme aus? Ist davon überhaupt noch irgendwas übrig? Zum Beispiel zu diesem Pilgerort Kaiserswerth gehört für mich der immer noch und wie in vielen Mutterhäusern wunderbar große Park, eine Anlage. Und ich habe einfach erlebt, wie Patienten bei uns im Krankenhaus, wenn sie noch mal raus konnten, diese Anlage genossen haben, wenn es blüht im Frühjahr, auch schon vor Ostern feiern konnten.
Und wenn es riecht, vermutlich auch.
Und wenn es duftet. Also ich glaube, dass wir da, was Gesundheit angeht, wir gucken jetzt alle chinesische traditionelle Medizin, ja, aber dass wir viel zu kurz greifen, wenn wir einfach nur, habe ich gerade gehört, die AOK will jetzt die Krankenhäuser noch mehr bündeln und noch mehr zu Spezialistenhäusern entwickeln, damit die Produkte noch besser werden. Aber das ist es nicht alleine, ja. Menschen möchten Natur atmen, die möchten auch mal ein liebevoll zubereitetes Essen haben, die brauchen auch mal jemand, der zuhört am Bett. Das macht auch gesund. Und davon etwas nochmal zu spüren und zu sehen und an diese Orte zu gehen, darum geht es mir in den Pilgerreisen.
Mit wem gehen Sie da hin und wer macht da mit und wie geht das, wenn Sie da hingehen?
Wir nehmen uns für 2,5 Tage ein Zimmer in einem dieser Häuser, in Kaiserswerth ist es einfach, ein Hotel jetzt bei Düsseldorf und sehr, sehr schön umgebaut. Ich nehme Leute mit, die zum Beispiel pflegende Angehörige sind, junge Alte wie ich, aber auch Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakone interessieren sich, Pflegende interessieren sich. Und wir machen eine kleine Gruppe, 5, 10 Leute und versuchen sowohl diese Orte zu begehen, als auch mit heutigen Profis und deren Nöten ins Gespräch zu kommen, die eigenen Erfahrungen auszutauschen. Wenn ich über Pflege rede, dann rede ich nicht nur über, wie ich pflege, sondern auch, wie ich mal gepflegt worden bin. Was macht das mit mir in Sachen Berührung? Was bedeutet das eigentlich? Was wird da wach? Und ich habe eine Bekannte, die Yoga macht, und wir versuchen, das körperlich umzusetzen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für unsere Gesellschaft wünschen?
Die Mobilität, die wir haben. Wir kommen jetzt nochmal zum Thema Spaltung. Die Gesellschaft hat eine hohe Mobilität, aber wir nutzen sie eigentlich nur, um wie die Nomaden von einem Ort zum anderen zu gehen und unsere Zahl der Kontakte immer weiter zu erhöhen. Wir nutzen sie aber noch zu wenig, wie das junge Leute schon mal tun, um ganz andere Kulturen, Gesellschaftsgruppen kennenzulernen. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen Zeiten ihres Lebens, vor dem Beruf, nach dem Beruf, wenn Kinder da sind, nutzen, um, und sei es für noch so kurz, irgendwo anders einzutauchen. Es gibt ja dieses Projekt Seitenwechsel, wo Manager mal in der Diakonie eintauchen. Es gibt diese Tage, wo ganze Firmen mal einen Kindergarten in Ordnung bringen. Das sind kleine Anfänge. Ich glaube, davon brauchen wir viel mehr. Und jetzt ist es ganz schwierig, über Amerika zu reden, weil es gerade da so düster aussieht. Aber immerhin so vor 10 Jahren, wie ich Amerika kennengelernt habe, gab es viele solche Austausch in Nachbarschaften und Firmen. Und nur das kann eine mobile Gesellschaft zusammenhalten. Also wir brauchen mehr Zusammenhalt, aber das braucht von jedem Einzelnen Bewegung. Das kann der Staat nicht machen.
Das heißt aber auch dann eigentlich aufbrechen. Da, wo man lebt miteinander oder erst alleine lebt, miteinander leben und dann auch etwas Gemeinsames schaffen, wie man hier im Süden sagt.
Ja, genau. Das ist ein Nachbarschaftsthema. Das ist sowieso ein großes Thema, Nachbarschaften. Und Gott sei Dank denken wir uns im Moment ja viel aus, was man tun kann, zum Beispiel mit digitaler Nachbarschaft, um auch da, wo man nicht schon immer lebt, Nachbarschaft zu entwickeln. Und das funktioniert. Und es ist vielleicht auch ein Thema von Zusammenschlüssen. Also ich habe im Osten, in Chemnitz zum Beispiel, erlebt, dass Christen, die sich da in der Minderheit fühlen, als Familien zum Beispiel sagen, warum mieten wir uns nicht einfach in einem Wohnblock mehrere Wohnungen und können uns da wechselseitig helfen, ohne dass wir gleich sowas wie eine Wohngemeinschaft machen müssen. Aber wir machen uns wechselseitig stark. Und ich glaube, in der Richtung wird es gehen.
Sie sprechen von Nachbarschaft. Wir leben aber eigentlich eine individualisierte Gesellschaft.
Total,
ja. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und auch keiner hat mir reinzureden in dem, was ich tue oder nicht tue. Wie soll es dann zu einem guten Miteinander kommen?
Ja, ist ein totaler Jammer, ne? Also vor allen Dingen, wenn man Kinder ansieht. Man erinnert sich, ich erinnere mich an eine eigene Kindheit, wo es so selbstverständlich war, dass es viele Miterzieher gab. Das traut man sich ja heute nicht mehr. Man traut sich nie, zu anderen Kindern was zu sagen. Ich finde, das ist ein Verlust. Eltern haben unglaubliche Angst, wahrscheinlich weil die Kinder schon so zerrissen sind zwischen x verschiedenen Welten, dass sie ihnen noch mehr entfremdet werden könnten. Muss man akzeptieren, aber ich glaube, es ist ein Verlust, weil es nicht mehr ein geschlossenes Ganzes gibt. Aber in der Tat, wir leben total individualisiert und merken wahrscheinlich erst, dass das nicht funktioniert, sobald es irgendeine Grenze, Schwäche, Erfahrung gibt. Ich erinnere mich, dass ich habe ja vorhin gesagt, ich war krank, bevor ich ausgeschieden bin und war einen Morgen wirklich sehr, sehr krank und wurde nicht richtig wach und dachte, Hilfe, naja, also lag so halb ohnmächtig da. Und als es dann besser ging gegen Mittag, habe ich gedacht, meine Güte, es gibt eine Nachbarin, immerhin, die einen Schlüssel hat. Aber die ist Lehrerin und ist weit weg. Und meine nächsten Nachbarn haben keinen. Hätte meine Sekretärin statt meines Mannes den Krankenwagen angerufen, dann wäre ich mal reingekommen. Und das zeigt ja doch, so wie wir leben, lässt sich in dem Moment, wo was ist, nicht wirklich leben. Wir leben in einer Autonomieillusion, die ist wirklich gefährlich. Und ich glaube, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir müssen den Mut haben, dass die, die auch Schwächen kennen, ja, die nicht nur maskieren, sondern beim Namen nennen, damit man aus dieser Illusion rauskommt. Wir brauchen ja einander.
Wobei zurück, die schönen 50er, 60er Jahre, die gibt es natürlich auch nicht mehr.
Genau. Wir machen das ja stattdessen heute mit irgendwelchen Notdiensten und Knöpfen und Schlüsseln und versuchen das auf diese Weise zu organisieren. Aber ich glaube halt, es gibt Zwischenstufen und da lässt sich viel tun. Also es gibt die schöne Geschichte einer jungen Frau in Berlin, die in einem Erziehungsjahr war, Journalistin, glaube ich, und irgendwie sich sehr vereinsamt fühlte und dann gedacht hat, was tue ich jetzt? Wie lerne ich meine Nachbarn kennen, die Kuchen backte und sich so ein Körbchen, so ein Rotkäppchen-Körbchen, sag ich immer, packte und ihren Nachbarn Zettel reinsteckte, wer hat Lust auf ein Stück Kuchen. Und auf diese Weise in einem Jahr, ich glaube, irgendwie über 100 Nachbarn kennengelernt hat, weil viele, viele Lust drauf hatten. Will heißen, Mut zum ersten Schritt ist wahrscheinlich der springende Punkt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mut zum ersten Schritt, Frau Cornelia Köhn-Marx. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Danke.